kommt der morgendliche Espresso-Plausch mit Sergej Lochthofen an jedem Montag. Ist kein normaler, denn er steht im Stau auf der A5 und ich hoffe, ihm geht's gut. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Oh, überhaupt kein Problem. Es rollt gerade wieder ein bisschen Richtung Wiesbaden. Da bin ich heute beteiligt an einer Jury-Sitzung für den Fotowettbewerb Thüringen Hessen, den der Journalistenverband gemeinsam austrägt. Ich hoffe, wir kommen trotzdem zu einem guten Ergebnis und rechtzeitig nach Wiesbaden. Es regnet jetzt auch noch.
Es ist ja derzeit eine heiße Zeit und eine interessante Zeit für Journalisten. Gibt es denn einen Austausch unter den Journalisten über die derzeitige Situation?
Ja, wir haben natürlich heute Nachrichten gehört. Der Anita Gratze, die Vorsitzende des Journalistenverbandes von Thüringen, sitzt neben mir und haben uns natürlich über Schmölln unterhalten, auch Reaktionen. Bodo Ramelow war gerade im Deutschlandfunk im Interview. Naja, ich sage mal, die Erkenntnislage ist ja noch ziemlich dünn an dieser Stelle. Gleichzeitig stellen wir fest, möglich hält man heute alles. Und im Osten im Speziellen, das heißt, wir werden nochmal schauen müssen, ob wirklich die offiziellen Informationen, die wir inzwischen haben, dass die Meute, die da unten unterm Fenster gestanden hat, wo der junge Mann aus dem Fenster gesprungen ist, dass sie nicht in der Tat spring doch gerufen hat. Also ich bin da noch sehr skeptisch, ob nicht doch noch was dran ist an der Geschichte.
Derzeit wird ja viel über die Querfront, über die Reichsbürger gesprochen. Das ist ja andererseits kein neues Thema. Das Thema Querfront, Friedensbewegung, Reichsbürger ist ja schon seit lange im Fokus von den Leuten, die sich damit beschäftigen. Nun ist es auch im Mainstream angekommen. Eine heftige Sache, oder?
Ja, ich sage mal, wir kennen das ja seit den 90er Jahren. Die Redaktion damals ist ständig von denen bedroht worden, weil wir natürlich darüber berichtet haben, dass die so sich eine Nische versuchen zu suchen. Oft waren das ja Leute, die Steuerhinterziehung begangen haben, also leicht kriminell, leicht Nazi-Hintergrund. Das in dieser allgemeinen, ruppigen, aggressiven Atmosphäre, die wir haben, also ich erinnere nur an den 3. Oktober in Dresden oder Bautzen oder anderen Heidenau oder anderen Geschichten, dass da auch viele dieser Verwirrten anfangen, plötzlich um sich zu schießen. Nun ja, das ist nicht wirklich überraschend. Insofern ist es ein Modethema. Ich gehe mal davon aus, wenn nichts passiert in 14 Tagen, redet kein Mensch mehr davon.
Ja, das hoffe ich, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Worüber im Moment sehr viel gesprochen wird, ist...
Naja, Herr Rose, wir haben hier jede Menge Menschen mit Schuss. Darüber haben wir uns ja schon unterhalten. Hm. Wir brauchen ja nur ganz konservativ davon auszugehen, dass 5% der Deutschen spinnen. Dann haben sie ja schon Millionen, ja, und dass die immer mehr in die Öffentlichkeit dringen, durch Internet, durch das Gefühl, ich bin ja nicht allein mit meiner Verschwörungstheorie. Es gibt ja Harmlose unter ihnen, die einen, die demonstrieren in Berlin, weil sie meinen, dass die Kondensstreifen der Flugzeuge doch Zeichen für Manipulation und dafür sind, dass wir überwacht werden die ganze Zeit. Andere machen anderes. Schlecht ist, dass inzwischen Aggressivität, der Übergriff auf den anderen, Tätlichkeiten durchaus, ja, sagen wir, salonfähig geworden sind, auch durch Pegida, durch AfD-Aufmärsche. Das führt dazu, dass zum Teil auch Menschen sehr zu Schaden kommen, wie dieser Polizist in Bayern erschossen worden ist von so einem Verrückten.
Was tatsächlich Auswirkungen auf unser Leben hat, könnten ja die Handelsabkommen sein. CETA, wird das nun scheitern? Was glauben Sie?
Nein, ich glaube, die Boxen ist letztlich durch. Und letztlich zeigt ja diese Geschichte in Belgien, in welcher Verfasstheit wir sind. Alle schimpfen auf die Europäische Union, das ist Unsinn. Es bleibt ein großer Gedanke, diese Union. Und es ist auch ein großes Projekt für die nächsten Generationen. Der Fall mit CETA und der Wallonie, wo man sich querstellt als Region gegen den Vertrag, zeigt ja nur, es sind die Egoismen in Europa, in den einzelnen Ländern, die zunehmen. Polen, Ungarn etc. Man kann ja viele aufzählen. Und hier ist es eine kleine Region, die einfach nur mehr Geld will. Die werden sich bezahlen lassen dafür, dass sie zustimmen. Und das ist natürlich eine Unverschämtheit. Wenn wir anfangen, uns erpressbar zu machen von 5.000, 10.000 Leuten irgendwo, weil die meinen, auf diese Art und Weise die Hand aufhalten zu können, in gewisser Weise ist es ja im Fall Ungarn ja auch schon so, da würde ich sagen, da müssen wir aufpassen, dass wir letztlich sagen, gut, bleibt bei eurem Europa, wir machen ein anderes Europa der zwei Geschwindigkeiten, ein Kerneuropa, das sehr erfolgreich sein wird, ohne dieser Mitglieder.
Russland gehört ja auch irgendwie zu Europa. Wie beurteilen Sie denn den Besuch von...
Nicht irgendwie. Russland ist Teil Europas, auch wenn in Moskau viele machen, sie seien was ganz Besonderes, ein Kontinent für sich. Nein, Russland ist geistig in jeder Hinsicht. Denken Sie an Dostojewski, Tolstoi, Tschaikowski, an all die anderen großen Es sind alles große Europäer. Wir sollten uns nicht einreden lassen, dass Russland nicht dazugehört.
Hm. Wie beurteilen Sie denn den Besuch von Wladimir Putin in Berlin bei Angela Merkel?
Naja, es ist ja wenigstens die Hoffnung, dass man nicht ganz sich zurückzieht. Es wird viel Unsinn gemacht im Augenblick in der Politik, im Verhältnis zu Russland. Aber auch Russland macht viele grausame Dinge. Da meine ich nicht nur Aleppo, es gibt ja insgesamt viele Konfliktsituationen. Man will nachweisen, dass man eine Großmacht sei. Das kostet im Augenblick das russische Volk Milliarden an Vermögen. Die Rentner bekommen eigentlich durch die Abwertung des Rubel praktisch seit 2 Jahren nur die Hälfte ihrer Rente, weil einfach die Kaufkraft völlig gesunken ist. Das heißt, das Land befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und da versucht man über Außenpolitik natürlich Glanz reinzubringen. Gleichzeitig beginnt ja der Westen die Offensive in Mosul und da werden wir feststellen, dass es einen sauberen Krieg, den wir immer wieder versuchen so darzustellen, auch der Westen nicht hat. Das heißt, auch dort werden Zivilisten sterben, auch dort werden Kinder sterben, auch dort werden Schulen und Krankenhäuser bombardiert. Ich bin gespannt, wie man das da erklärt und wie man darüber berichten wird. Im Augenblick ist es ja fast ein Märchen, was man uns da erzählt, was nicht natürlich aufhebt die grausamen Kriegsverbrechen, die gerade in Aleppo von den Russen begangen werden.
Mhm. Dann kommen wir mal zur Frage des Bundespräsidenten. Was ist das für ein Hickhack, was ist das für ein Spielchen und warum hat das so eine Brisanz? Auch der Bundespräsident hat auch im Grunde keine Macht.
Ja, in Deutschland ist das natürlich trotzdem mit Bedeutung aufgeladen. Der Bundespräsident kann der aktuellen Politik immer wieder in die Parade fahren, kann Dinge, Themen verstärken, kann auch der Regierungschefin oder dem Regierungschef Paroli bieten. Das ist mit feinen Mitteln immer wieder möglich. Aber das eigentliche Dilemma ist, in Deutschland gehen wir fest davon aus, dass die Bundespräsidentenwahl vor einer Bundestagswahl mehr oder weniger schon die Weichen für die nächste Entwicklung stellt. Wir haben das Ende der 60er Jahre mit der rot-liberalen Koalition damals gehabt. Das heißt, da geht es schon um weit mehr, als man auf den ersten Blick sehen kann. Und wenn jetzt Sigmar Gabriel Steinmeier ins Gespräch bringt, würde ich sagen, Steinmeier ist damit verbrannt. Also muss man sehen, ob sich die Union und die SPD nochmal auf einen Kandidaten einigen können. Denn das Dilemma für die SPD ist groß. Sie würde vielleicht sogar zu Rot-Rot-Grün wechseln, aber im Augenblick hat das einfach keine Mehrheit, wenn man den Umfragen trauen darf. Und jetzt geht es darum, in taktischen Manövern bis zum Ende des Monats, haben Sie ja gesagt, wollen Sie sich einig werden, die Dinge irgendwie noch hin und her zu schieben. Insofern Steinmeier, glaube ich, ist jetzt verbrannt. Das ist in solchen Spielchen der Fall. Ich würde ja für meinen Fall Scholler immer nehmen, aber ein zweites Mal einen ostdeutschen Protestanten, der aus meiner Sicht auch eine ganz andere Figur abgeben würde als Gauck, wird es leider nicht geben, höchstwahrscheinlich.
Hm. Wie beurteilen Sie denn das Treffen von Rot-Rot-Grün-Politikern in Berlin? Herr Gabriel kam auch dazu. Hatte Rot-Rot-Grün 2017 überhaupt eine Chance?
Ja, das ist das normale Pokerspiel. Man sieht ja an Thüringen, es passiert ja nicht wirklich etwas Sensationelles. Die Geschäfte sind noch auf, die Autos fahren. Das heißt also, es ist ein gewisses Maß an Normalität in diesem Gedanken. Das mag im Westen noch nicht so angekommen zu sein. Im Osten ist es sicherlich schon längst präsent. Allein das Dilemma ist, dass die SPD so schwach ist nach wie vor. Und aus diesem Grunde versucht natürlich Sigmar Gabriel auf sich aufmerksam zu machen. Ob das reicht am Ende, um beide Optionen zu haben, rein rechnerisch wenigstens, das ist noch offen. Im Augenblick sieht es ja gar nicht so aus. Also da muss Sigmar Gabriel und die SPD noch ganz schön strampeln.
Mhm. Abschließend noch, wir werden ja ab jetzt auch in Weimar bei Radio Lotte gehört. Die interessiert natürlich die Gebietsreform in Thüringen mehr als uns in Erfurt. Wie beurteilen Sie da den Stand der Dinge, diese großen Kommunikationsfehler, die da gemacht worden sind? Können die noch ausgemerzt werden oder wird das tatsächlich eskalieren?
Das Dilemma ist, Herr Rose, erstens freue ich mich natürlich sehr, dass wir auch in Weimar gehört werden. Das finde ich toll. Ich habe auch immer mal was schon für Radio Lotte im Verlauf der Jahre gemacht. Das finde ich sehr, sehr schön, dass die Erfurter Hörer und die Weimarer Hörer zusammenkommen, ist ja selten genug der Fall. Was die Gebietsreform anbelangt ist, ich würde sagen, es gibt keine Gebietsreform, die man positiv kommunizieren kann. Das heißt, für die Menschen gibt es immer Veränderungen, auch wenn die am Ende im Leben nicht so groß sind. Für Weimar sicherlich ein schmerzlicher Verlust an Status, wenn es denn dazu kommt, dass man nicht mehr kreisfrei ist. Da würde ich auch als Weimarer bis zuletzt poltern, das ist vollkommen richtig. Aber dass wir eine Gebietsreform machen müssen, weil einfach dieses Land zu klein ist, weil einfach die Demografie dagegen spricht. Wir sterben aus. Das heißt also, alles um uns herum wird in diesem Bereich teurer werden, sodass wir die größeren Strukturen machen müssen. Und alle unsere Nachbarn, selbst die Sachsen-Anhaltiner, stellen Sie sich vor, selbst die haben das schon gemacht. Da ist Erfurt eigentlich schon weit hinterher und Thüringen. Und die CDU in Sachsen und die CDU in Sachsen-Anhalt hat das längst durchgeboxt. Hier stellt sie sich quer. Also ich glaube, wir erleben eigentlich ein Trauerspiel. An dieser Stelle, anstatt vernünftig und sachlich darüber zu reden, werden Emotionen geschürt. Das ist für Thüringen nicht gut.
Sagt Sergei Lochthofen, und ich hoffe, dass Sie gut durchkommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Rückreise nach Thüringen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag oder eine angenehme Woche. Tschüss.
Wir bedanken uns für Ihr Mitgefühl und werden berichten beim nächsten Mal, ob wir noch pünktlich waren. Wir müssen um 11 in Wiesbaden sein.
Tschüss. Gut, tschüss.